Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei unserem Fragen-Podcast mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanroth.de, @ramc auf Twitter. Servus Christopher.
Grüß dich.
Mittlerweile wisst ihr das, wenn ihr den Vorcheck regelmäßig hört. Wir streuen ab und zu mal so einen Fragen-Podcast ein, neben dem regulären Bundesliga-Podcast, der immer am Montagabend erscheint, um da mal andere Themen zu besprechen, mal genauer auf Bundesliga-Themen einzugehen oder vielleicht auch mal auf den internationalen Fußball zu schauen. Die Fragen könnt ihr stellen auf www.checkpot.fm, da gibt es monatlich einen Post zu eben diesem Fragen-Podcast. Stellt die Fragen einfach in den Kommentaren, da ist es am leichtesten. Und wir versuchen dann, die Fragen abzuarbeiten, schaffen das auch nicht mit allen, ein paar sind schon wieder veraltet, aber wir haben heute aktuelle Fragen mit drin. Und zwar, die erste kommt von Miles, der hat auf www.checkpot.fm die Frage gestellt: Was könnt ihr zu Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann sagen? Was lässt er so taktisch spielen? Und die Frage, Konstantin, ist schon ein bisschen länger her. Da wurde ja erstmal klar, dass er den Club eigentlich zur nächsten Saison übernimmt. Jetzt, da Hüb Stevens die gesundheitlichen Probleme zum Aufhören gezwungen haben. Jetzt schon das Debüt von Julian Nagelsmann, und zwar am Wochenende beim 1:1 der TSG Hoffenheim in Bremen. Konstantin, du hast das Spiel gesehen. Ja, was kannst du zu der Spielweise der TSG Hoffenheim und was kannst du zu Julian Nagelsmann sagen?
Ich kann sagen, dass er sehr jung ist.
28, habe ich mal sagen lassen.
Ja, habe ich auch gehört. Ja. Angeblich jüngster Bundesliga-Trainer aller Zeiten.
Ja, auch das habe ich gehört.
Angeblich schon mit 20 seine Profi, also nicht seine Profikarriere, aber seine Spielerkarriere beendet. Ja, was lässt sich zu ihm sagen? Also, ich glaube, wir hatten schon ansatzweise über ihn diskutiert in der Ausgabe, als es eben darum ging, wer könnte Gisdol Nachfolger dann werden. Oder auch dann eben, als er dann als Nachfolger für die nächste Saison schon mehr oder weniger festgenagelt wurde, was natürlich eine interessante Entscheidung ist, weil dann sah es so aus, als würde Hoffenheim sicher in die zweite Liga gehen, also hätte er dann dort wieder aufbauen müssen. Okay, jetzt hat man ihn direkt ins Feuer geschmissen, denn das ist natürlich auch eine Gefahr, also gleich nicht, das sehen wir vielleicht jetzt nicht so, aber im Profigeschäft führt es ja manchmal dazu, dass man, keine Ahnung, eine Abstiegsmannschaft übernimmt, 10 Spiele verliert und dann schnell verbrannt ist. Also das Risiko geht man jetzt hier ein, aber ich habe mir auch so viel Vertrauen, dass man so oder so mit ihm weiterarbeitet nach der Saison, egal was jetzt passiert. Er hat relativ oder eigentlich sehr erfolgreich gearbeitet als Jugendtrainer. Da wird ja in Hoffenheim auch viel Wert drauf gelegt. Also jetzt in den letzten 3 Jahren mit der U19 hat er ja also einfach an sich erstmal gut performt, aber auch ein interessantes Spielsystem spielen lassen. Da kann ich auch nochmal den Artikel auf Spiegel Online empfehlen von Daniel Montazeri. Der hat das ein bisschen aufgearbeitet. Das ist ein lesenswerter Artikel. Da hat er es auch gut dargestellt eigentlich, was ich auch nur nochmal so wiedergeben kann und was ich auch so gesehen habe bei der Observation verschiedener Hoffenheim-Spiele in den letzten Jahren, also der U19, dass so mehr oder weniger die Ralf Rangnick, Roger Schmidt-Schule ist, die Nagelsmann da spielen lassen hat, also viel ballorientiertes Verschieben, Balljagd, der ballferne Flügelspieler schiebt zur Seite, also schiebt zum anderen Flügel herüber, versucht schnelle Umschaltsituationen zu kreieren, schnelle Ballgewinne wieder, viel Gegenpressing, immer Präsenz um den Ball herum, vertikales Spielen, die Spitze, um dann gegebenenfalls wieder im Gegenpressing den Ball zu erobern. Also das ist die Ralf-Rangnick-Schule, wenn man so möchte, weil er hat natürlich längere Zeit in Hoffenheim gewirkt und auch das, was aktuell eben Roger Schmidt in der Bundesliga spielen lässt. Also das war das, was er in der U19 gezeigt hat und ich habe jetzt eigentlich auch erwartet, dass es da in die Richtung gehen könnte bei der ersten Mannschaft, denn Gisto war ja auch so ein Trainer, der hohes Pressing eigentlich präferiert hat und das hätte sich eigentlich gut zusammengetragen. Also auch die vielen quirligen, antrittsstarken, dynamischen Offensivspieler, die man hat, also Schmid, Volland, Amiri, das passt ja, Vargas natürlich auch, die Sampaioli Pressing-Schule. Also das hätte hier irgendwie auch gut dazu gepasst. Und sein erstes Spiel, jetzt das 1:1 bei Werder Bremen, hat zumindest ansatzweise auch darauf hingedeutet, dass es in diese Richtung gehen könnte. Hat also direkt die Grundformation, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, umgeschmissen, hat aber auch gleich konstatiert, dass also für ihn nur Grundprinzipien eine Rolle spielen, dass eben die zwei orientierte Verschieben zum Beispiel, das hat er jetzt nicht erwähnt, aber das ist so, und dieses vertikale Offensivspiel und dass Grundformationen eben da weniger eine Rolle spielen, dass die mehr Anpassung auf den Gegner sind, aber es ist natürlich trotzdem interessant, dass er nicht beim 4-2-3-1, was jetzt Stevens in den letzten Wochen spielen lassen hat, geblieben ist, sondern hat komplett umgestellt auf 3-5-2, 3-1-4-2, also erstmal mit einer Dreierkette, was neu war bei Hoffenheim. Und auch mit offensiven Wingbacks, also Kevin Volland hat anfangs Wingback gespielt, also Flügelläufer gespielt. Da hat er auch offenbart, dass er also von Verteidigen keine Ahnung hat in der letzten Linie. Und hat sich teilweise auch irgendwie nicht richtig mit zurückgezogen, ist dann nicht nach hinten gegangen. Das war zumindest eine interessante Vorstellung von Kevin Volland in den ersten 20 Minuten. Aber das nur nebenbei. Und insgesamt, das hat auch, glaube ich, Amiri dann im Nachgang nochmal bestätigt. Man wollte eben vor allem das Zentrum kontrollieren, halt dort Bremen entweder stark erwartet oder vielleicht auch schwach, sodass man da hätte daraus Profit ziehen können. Das lief darauf hinaus, dass eben diese drei Zentralspieler, aber auch die Wingbacks eingerückt sind und dass man eigentlich immer wieder gut verdichtet hat dort. Man hat auch die Bremer mit so einer Art Trichter im Mittelfeld immer wieder so ein Zentrum geleitet. Problem war nur, dass dann eben der Zugriff gefehlt hat. Also quasi Leitbewegungen im Pressing waren ansprechend gewesen von Hoffenheim, nur dann in der Endkonsequenz hat man selten den Ball erobert. Und das ist eben dann wahrscheinlich auch eine Auswirkung davon, dass Nagelsmann nur zwei Trainingseinheiten meines Wissens mit der Mannschaft hatte, ihnen vielleicht Grundprinzipien und eine Grundformation mitgegeben hat, aber natürlich diese letzte Endkonsequenz einfach gefehlt hat, weil das wurde unter Stevens so nicht praktiziert. Also sprich, man hat eben eine Grundformation gewählt, die schon auf diesen schnellen Ballzugriff dann im Zentrum ausgelegt war, hat dieser schnelle Ballzugriff nicht erfolgt und am Ende war man dann gerade aufgrund der Dreierkette, aufgrund der hohen Flügelläufer dann zum Beispiel an den offensiven, also an den eigenen defensiven Flügelzonen verwundbar und wurde da von Bremen auch mehrmals dann ausgespielt. Also das ist eben so ein schwieriger Akt aktuell bei Hoffenheim. Herr Nagelsmann hat sofort umgestellt, hat sofort alles über den Haufen geworfen und sofort seine eigenen Ideen umsetzen wollen, hat eben nicht ganz so funktioniert. Also es war eine Harakiri-Reaktion. Am Ende ist es bei einem 1-1 geblieben, aber Bremen hat 10 Schüsse aufs Tor generiert, was also schon eine Menge ist. Auch also wenn man sich alle Bundesligaspiele in dieser Saison anschaut, dann zweistellige Anzahl von Schüssen aufs Tor gibt es ganz selten oder sehr selten eigentlich. Also Hoffenheim hat eben defensiv dann doch nicht diese Stabilität aufweisen können. Trotzdem hin und wieder gute Aktionen gezeigt. Es ging dann eben gegen Pressing auch mehr über Individualisten. Also Tobias Strobel als auf der zentralen Sechserposition war so ein Schlüsselspieler für Nagelsmann und der hat dann eben auch viele Ballgewinne einfach im Solo oder im Zusammenspiel mit Amiri erzeugt. Also weniger über das Kollektiv, weniger über das taktische System, vielmehr eben einfach über seine eigene Stärke. Und auch das 1-0 von Hoffenheim war ein Ballgewinn von Amiri und Strobel gegen Pizarro im Mittelfeld, wo die beiden einfach blitzartig auf Pizarro draufgegangen sind. Balleroberung, Flanke Strobel und Kramaric dann zum 1-0. Um es einfach zusammenzufassen, Nagelsmann will die Mannschaft komplett, also nicht komplett, aber will das, also die Philosophie, seine eigene Philosophie 100%ig dort implementieren, will auch die Mannschaft umstellen, nach dem, was Stevens nach diesem sehr gleichmäßigen, aber auch doch langweiligen Fußball der letzten Wochen, will er da sehr viele Veränderungen wahrscheinlich dann durchführen, aber das Problem ist, dass es eben von heute auf morgen schwer möglich ist, aber für ihn persönlich auch bei seinem Bundesliga-Debüt hat er eben keine Angsthasentaktik gewählt. Ist nicht einfach beim Stevens-System geblieben, hat gesagt, ja, er hat nicht genug Zeit, was einzustudieren, ich bleibe erstmal beim Stevens-System, 4-4-2, Mittelfeldpressing, zurückziehen dann, am eigenen Strafraum verteidigen. Wir müssen dann mal schauen, dass er in den nächsten Wochen dann besser wird. Hat er eben nicht gemacht, er ist aufs Ganze gegangen und so wie die Vorstellung war, also Verbindung zwischen Grundformation und dann gruppentaktischer, kollektivtaktischer Umsetzung, das hätte auch ins Auge gehen können. Das hätte auch ein 3-1 für Bremen werden können. Aber am Ende ja, hat man es zum 1-1 gereicht. Sicherlich gegen direkten Abstiegskandidaten, Abstiegskonkurrenten wären 3 Punkte natürlich wichtig gewesen. Gut. Das damit musste aber Hoffenheim einfach rechnen, wenn man da also kurz vor diesem wichtigen Abstiegsgipfel den Trainer verliert.
Interessant finde ich auf jeden Fall, dass er halt nicht, so wie die meisten, die halt im Abstiegskampf dann neu kommen, halt erstmal ja, ultra defensiv spielen lässt, sondern da gleich auch im ersten Spiel auch mit wenig Anlaufzeit seinen Stil auch spielen lässt. Christopher, gut informierte Quellen haben mir geflüstert, dass die Bayern auch mal an Julian Nagelsmann interessiert waren. Kannst du das bestätigen?
Ja, kann ich bestätigen. Es war vor der Saison, beziehungsweise so vor, als Bayern den kompletten Jugendbereich umstrukturiert hat, dass Nagelsmann oder der FC Bayern ziemlich an ihm interessiert war, dass er eine der U-Mannschaften übernimmt, also sprich U19 oder gegebenenfalls U17. Er hat sich dann aber aus verschiedenen und wahrscheinlich jetzt auch naheliegenden Gründen, ich meine, er ist jetzt Bundesliga-Trainer, dann dazu entschieden, bei Hoffenheim zu bleiben. Und ja, aus Bayern Sicht sicherlich schade, weil er, glaube ich, sicherlich mit seinen Ideen im U-Bereich sicherlich nochmal einiges hätte nach vorne bringen können und sicherlich auch den ein oder anderen Spieler hin zu seiner Bundesliga-Karriere hätte begleiten können.
Danke an Miles für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckner und von Christopher Ramm. Weiter geht's mit Boba auf der www.checkpot.fm. Glaubt ihr, dass durch den Versuch Stögers beim FC mit einer Dreierkette zu verteidigen, diese auch in der Bundesliga bei durchschnittlichen Teams, durchschnittlichen in Anführungszeichen, ergo alle außer Bayern, würde ich vielleicht nochmal bezweifeln, dass alle Teams außer die Bayern durchschnittlich sind in der Bundesliga, dass diese Dreierkette da bei diesen Teams auch wieder mehr Verwendung findet. Worin seht ihr dabei die Stärken dieser Verteidigungsformation und worin die Schwächen, Konstantin?
Ich weiß nicht, ob der Einsatz der Dreierkette bei Köln eine Auswirkung auf die anderen Mannschaften hat. Es ist so, dass Stöger, also jetzt als Beispiel, wir hatten auch gerade Nagelsmann erwähnt, aber dass Stöger die Dreierkette als konkrete Gegneranpassung nutzt. Und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen Trainern, die da ein bisschen vorsichtiger vorgehen, also bei ihrer Viererkette bleiben, versuchen über kleinere Details oder vielleicht auch gar nicht überhaupt auf den Gegner einzugehen, versucht eben Stöger mit der Dreierkette auf den jeweiligen Spieltagsgegner dann zu reagieren. Also das letzte Spiel jetzt gegen Frankfurt, da hat man auf die Dreierkette gesetzt, beispielsweise, weil normalerweise Alex Meyer, der die Sturmspitze von Frankfurt, immer ballfern zwischen Innen- und Außenverteidigern in der Schnittstelle wartet und dann nach innen läuft. So, mit der Dreierkette hat man natürlich die ganze Konstruktion Schnittstelle Außen-Innenverteidiger ad absurdum geführt, die gibt's dann nicht mehr. Und was man gesehen hat beim Spiel von Köln gegen Frankfurt, Meyer stand immer dort, wo der ballferne Halbverteidiger stand und der den direkt decken konnte. Also wurde Meyer zumindest phasenweise zum größten Teil aus dem Spiel genommen. War eine konkrete Anpassung an Frankfurts Sturmausrichtung. Und gegen Hamburg hat man auch die Dreierkette schon eingesetzt. Da hat man versucht, einfach die quasi über die Breite des Spielfeldes oder die quasi die letzte Linie horizontal stärker zu verdichten. Das ist ein Vorteil der Dreierkette, Fünferkette dann, wenn man die wirklich so spielt, dass auch beide Außenspieler dann nach hinten rutschen im tiefen Verteidigen, dann ist das natürlich ein Vorteil, dass man mehr Kompaktheit in der Horizontalen hat. Wenn man vielleicht anfällig ist bei Schnittstellenpässen, sind verschiedene Teams, also Stuttgart war es vor kurzem noch gewesen, bei Schnittstellenpässen sehr anfällig. Hat man gesehen im Pokalspiel gegen Dortmund zum Beispiel, wo sie ausgeschieden sind. Also da kann natürlich eine Dreierkette helfen. Ein anderer Vorteil ist, ich weiß nicht, ob Nagelsmann das jetzt beim Spiel gegen Bremen auch im Sinn hatte. Er hat womöglich Bremen mit einem Zweimannsturm erwartet, also Ucha, Pizarro, das war aber dann nicht so. Bremen hat mehr im 4-4-1-1 gespielt, also Pizarro viel tiefer, aber es war zumindest möglich zu erwarten, dass sie mit einem Zweimannsturm spielen. Hat man natürlich eine Überzahlsituation an der letzten Linie, auch ein Vorteil der Dreierkette. Und im großen Bild, im makrotaktischen Sinne, hat eine Dreierkette immer den Vorteil, dass man das Zentrum besser kontrollieren kann. Also wir sehen Mannschaften, die eine Dreierkette nutzen und dann die Halbverteidiger ein bisschen nach außen schieben. Das ist einfacher für den Gegner zu kontrollieren, weil die Bewegungen der Halbverteidiger einfacher sind und einfacher zu beobachten, zu bewachen und eben zu kontrollieren, wie ich gesagt hatte. Der krassere Scheiß ist das eben, was dann unter Pep Guardiola gespielt wird, dass dann Halbverteidiger über den Halbraum nach vorn rückt, was wir mit Alaba gesehen haben, was mit Kimmich möglich wäre, wenn die Bayern jetzt eine Dreierkette spielen könnten. Das ist dann für den Gegner sehr schwer zu kontrollieren. Wenn also einer über den Halbraum vorstößt und dann mehr oder weniger willkürlich Überzahlsituationen schafft und dadurch Dynamik reinbringt ins Mittelfeld, das ist dann, wenn es von einem spielintelligenten Spieler ausgeführt wird, dann wirklich sehr schwer für den Gegner zu verteidigen. Und insofern gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, eine Dreierkette auszuführen oder anzuwenden mit verschiedenen Intentionen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Konkurrenz auf Stöger schaut und auf einmal sieht, oh, das ist eine Dreierkette ein, Nagelsmann macht das auch, wir müssen das jetzt auch tun, sondern es ist einfach für mich ein Zeichen davon, dass ein Trainer wie Stöger und auch ein Trainer wie Nagelsmann, dass diese Übungsleiter einfach noch konkreter auf den Gegner anpassen und eben nicht nur ihre Grundformation durchziehen und vielleicht man Orientierung hier und da spielen lassen oder Zonenverteidigung hier und da, leichte Verschiebungen, Überladungen, sondern es ist so, dass man sagt, wir ändern die komplette Grundformation, wir halten nicht an einer Grundformation fest, was ich auch bei Nagelsmann erwähnt hatte. Er sagt, Grundformation spielt keine Rolle. Grundprinzipien sind entscheidend. Grundformation müssen wir alles am Ende spielen, sind nur im Mittel, um sich an den Gegner anzupassen.
Was beim FC ja auch noch ein Punkt ist, glaube ich, ist, dass Hector jetzt für das defensive Mittelfeld frei ist. Also das ist so ein zusätzlicher Gewinn von dieser Dreierkette, oder? Dass der nicht mehr Linksverteidiger spielt, sondern jetzt das zentrale Mittelfeld aus meiner Sicht, also was ich bis jetzt davon gesehen habe, spielstärker macht beim 1. FC Köln.
Ja, und das war bisher noch auch ein Fragezeichen bei Köln. Also man hatte eigentlich schon länger mit Hector im defensiven Mittelfeld zumindest geliebäugelt, war sich aber nicht sicher, wie er sich dort schlagen wird. Und es klappt aktuell gut. Aktuell spricht ja keiner mehr von Vogt im Übrigen. Und deshalb ist natürlich auch ein Vorteil. Man hat Mladenovic geholt in der Winterpause, der die linke Flügelläuferposition ausfüllen kann. Und man hat Heinz, der linke Halbverteidiger spielt, aber dann, ich glaube, im Verlauf des Spiels dann auch gegen Frankfurt dann auch auf die Linksverteidigerposition gerückt ist. Auch noch ein Punkt, den man vielleicht ansprechen muss, wenn es um Dreierketten geht. Das ist immer gut, wenn man flexible Verteidiger hat, die also quasi, gerade die Halbverteidiger müssen so ein bisschen pendeln zwischen innen und außen, am besten beides spielen können. Also ich kann da keinen Klotz haben, der dann zu undynamisch ist, auch mal ein bisschen nach außen zu rücken und dort einen Spielaufbau zu gestalten oder auch mal dort an der Außenbahn zu verteidigen, wenn es sein muss. Also das ist auch wichtig. Ich brauche gerade auf den Halbverteidigerpositionen Spieler, die flexibel genug sind, nicht nur taktisch, auch von ihrem Fähigkeitenprofil her. Die Verteidigung muss ich auch erstmal finden. Also es ist nicht so, dass ich jeden Innenverteidiger zum Halbverteidiger machen kann. Das sicherlich auf dem Papier kann ich das machen und ich kann ihn da hinstellen, aber das funktioniert dann eben nicht so gut.
Danke an Boba für die Frage, beantwortet von Konstantin Eckner. Dann kommen wir zu Miles und Lukas hier im Fragen-Vorcheck. Und zwar geht es da um Holger Badstuber. Miles möchte wissen, kann Bayern ohne Badstuber eigentlich Juve schlagen? Und vielleicht noch nachgeschoben, Christopher von Lukas, jetzt noch das Saison aus für Badstuber. Was läuft denn verletzungstechnisch falsch beim FC Bayern? Das kann doch nicht mehr nur Zufall sein. Ich glaube, Christopher, den zweiten Teil der Frage oder die Frage von Lukas zu beantworten, würde dann ein bisschen in die Spekulation noch reingehen. Aber kannst du gerne auch aufnehmen. Die andere Frage eben, kann Bayern ohne Badstuber eigentlich Juve schlagen? Kannst auch ja sagen, kannst aber auch ein bisschen länger werden.
Okay, ich schieß mal los und schieb trotzdem mal den ersten Teil voran mit den Verletzungen in der laufenden Saison. Das ist natürlich unterm Strich schon ein Problem. Wir haben das, glaube ich, schon mal ein, zwei Mal öfter auch diskutiert und mir fällt es halt da unheimlich schwer, da eine Bewertung vorzunehmen, weil einerseits natürlich im Kader sind relativ viele Spieler drin, die, also im Bayern-Kader, die ja einfach jetzt schon, ich will nicht sagen über den Zenit sind, aber jetzt schon in ein gewisses Alter kommen, wie zum Beispiel Robben und Ribéry, in dem es einfach auch statistisch gesehen einfach mal ein bisschen häufiger vorkommt, dass ein Spieler verletzt ist, gerade in Bezug auf diese Flügelspieler. Dann kommt natürlich in dieser Saison auch noch ein gewisses Pech hinzu. Also zum Beispiel Götze, der sich bei einem blöden Zweikampf verletzt, oder auch Robben bei der Nationalmannschaft einfach einen blöden Kontakt erwischt und dann für relativ lange Zeit ausfällt. Das sind natürlich auch solche gewissen Faktoren, die dann eine Rolle spielen, die ich jetzt einfach mal plakativ als Glück oder Unglück in einer Saison abstufe. Und dann gibt's natürlich noch so Faktoren, die es eigentlich relativ spannend machen zu diskutieren, nämlich dass zum Beispiel der FC Bayern in der Allianz Arena einen neuen Rasen verlegt hat, einen gewissen Hybridrasen, so eine Mischung aus Kunststoff und Naturrasen, der das Spiel aber schneller machen soll. Und um das Ganze besser zu simulieren, hat man auch am Trainingsgelände zu dieser Saison mittlerweile diesen Rasen verlegt. Und da ist jetzt so einer dieser Verdachtsmomente, dass es vielleicht an diesem Rasen liegen könnte. Das sind halt alles solche Faktoren, die dann diese Thematik unglaublich groß machen. Und das will ich damit eigentlich verdeutlichen. Das wird einfach, glaube ich, eine ausufernde Diskussion. Man müsste sich wirklich jeden Spiel angucken und auch wirklich jede Verletzung anschauen, um das Ganze zu bewerten. Bei Holger Badstuber ist es natürlich extrem bitter. Seine Verletzung, die erste schwerwiegende Verletzung war im Dezember 2012 bei einem Topspiel gegen Borussia Dortmund, als Götze eben ein bisschen blöd aufs Knie fällt und er sich dann einen Kreuzbandriss einfängt, dann während der Reha-Phase sich nochmal das Kreuzband reißt. Und ja, danach kamen halt einfach viele Faktoren zusammen, die, ich will nicht sagen typisch sind, aber die schon passieren können bei Spielern, die versuchen, wieder zurückzukommen, nämlich, dass bestimmte Muskelgruppen nicht ausgetrainiert genug sind und dass sich dann relativ schnell unter der relativ hohen Belastung dann wieder Folgeverletzungen ergeben. Wie zum Beispiel ein Muskelbündelriss, aber auch, ja, bei einer blöden Bewegung dann ein Sehnenriss, wie es Badstuber hatte. Ja, und wie es halt jetzt passiert ist, durch eine eigentlich dumme Gerätsche im Abschlusstraining, dass er sich dabei das Sprunggelenk bricht. Und das ist halt, ja, extrem bitter für den Menschen Holger Badstuber, der, glaube ich, als Typ relativ geerdet ist und daher vielen auch grundsympathisch ist, weil er einfach diesen vielleicht auch etwas zu übertretenen Medien- oder Fußballbetrieb, geprägt durch die Medien, nicht so ganz hinterherhechelt, sondern einfach ein relativ bodenständiger Typ ist und deswegen auch vor allem in der Fanszene so anerkannt ist. Aber um das Ganze rund zu machen, bei den Verletzungen ist es so schwer, da wirklich eine Ursache zu finden. Unterm Strich muss, glaube ich, der Verein und die Verantwortlichen dann wirklich jeden Stein dann wirklich kontinuierlich umdrehen, um dann schlussendlich auch eine sinnvolle Fehleranalyse zu betreiben. Und jetzt zum zweiten Teil der Frage zu kommen mit Juventus Turin, mit oder ohne Badstuber.
Können wir vielleicht umformulieren. Weil ja. Die Frage ist, kann Bayern ohne Badstuber eigentlich Juve schlagen? Und die Antwort kann ich
auch geben. Hätte Bayern auch mit Badstuber Juve schlagen können? Ja, wäre ja eigentlich genauso die spannende Frage.
Ja, aber vielleicht formulieren wir sie um oder ergänzen sie mit, wie kann Bayern ohne Badstuber eigentlich Juve schlagen?
Juve hat natürlich, hat natürlich einen extrem krassen Lauf in der Serie A, jetzt 14 Spiele in Folge gewonnen, sich dann relativ souverän noch in der, ja, ich will jetzt nicht sagen Todesgruppe, aber in der relativ starken Gruppe in der Champions League durchgesetzt mit Manchester City, mit Gladbach, die teilweise dann ganz gut performt haben und Sevilla. Und sind da als Zweiter durchgekommen. Wer das jetzt noch so ein bisschen vor Augen hat, die Gladbach-Spiele wurden, glaube ich, auch im Free-TV übertragen oder eins von diesen Gladbach-Spielen, dann muss man, glaube ich, realistisch einschätzen, dass Juve eine sehr gute Mannschaft ist, aber die natürlich jetzt auch so ein bisschen von diesem getragenen Nimbus lebt, in der Liga so zu marschieren. Und zwar liegt es daran, dass Allegri eigentlich jetzt eine Umstellung vorgenommen hat. Zum Anfang der Saison waren sie relativ schlecht, weil sie ja mit dem 4-4-2, was Allegri versucht hatte zu implementieren, nicht so richtig zurechtgekommen sind. Dann hat er dann so ein bisschen umgestellt, hat wieder auf das alte taktische System zurückgegriffen mit Basali, Bonucci und Cellini, eine Art Dreierkette aufgebaut, die dann auch malweise zu Fünferkette wurde mit Evra und Lichtsteiner. Und ja, dann aus der massiven Abwehr heraus, dann ja, in gewisser Weise natürlich von dem Individualisten in der Mannschaft Pogba lebt, der über das linke Mittelfeld beziehungsweise auf dem 6er-8er-Raum heraus dann die Angriffe initiiert, die unglaubliche Physis mitbringt und ja, so in gewisser Weise auch jetzt das Gesicht der Mannschaft ist, nachdem Vidal das Team jetzt verlassen hat und zu Bayern gewechselt ist. Darf aber nicht ganz vergessen, dass Paolo Dybala mittlerweile so ein bisschen eben den Rang abläuft, der aktuell, glaube ich, der gesetzte Stürmer ist, der unglaubliche Torgefahr ausstrahlt, der für einen Stürmer relativ klein ist mit 1,75, aber deshalb auch ein unglaublich gutes Dribbling hat, der sehr, sehr gut den Ball halten kann, gleichzeitig aber auch unglaublich gut ein gutes Passspiel verfügt, sehr, sehr viele Chancen für seine Mitspieler kreiert und sich so relativ stark einbringt, hat aktuell schon 13 Tore geschossen und 8 vorgelegt. Und ich glaube, da tut Bayern sogar gut daran, dass jetzt vielleicht Badstuber sogar fehlt und dass Pep Guardiola jetzt nicht zu dieser Entscheidung getrimmt ist, mit oder ohne Badstuber. Denn er ist halt relativ schnell und ein Leichtgewicht und Badstuber hat jetzt nach seiner Rückkehr doch schon gewisse Probleme in der Antrittsschnelligkeit und würde, glaube ich, gewisserweise zu einem komischen Mismatch führen. Das ist deswegen unterm Strich vielleicht sogar hier ein kleiner Vorteil, weil zumal auch Mandzukic jetzt fehlt, also das heißt, der absolute Kopfballspieler fehlt ein Stück weit bei Juventus Turin. Gleichzeitig natürlich hat er bei Juventus durch, ja, Pogba, den ich schon erwähnt habe, aber auch durch Marquisio natürlich eine unglaubliche physische Präsenz im Mittelfeld, die den FC Bayern natürlich schon ein Stück weit gefährlich werden kann. Gerade durch seine auch teilweise pressinganfälligen Spieler wie Alonso, der dann immer relativ dazu oder stark dazu tendiert abzukippen, kann natürlich dann unterm Strich natürlich auch zu Problemen führen. Unterm Strich kann Bayern Juventus schlagen, sicherlich. Ich habe jetzt das Spiel gegen Napoli mir am Wochenende angeschaut.
Können wir vielleicht gleich nochmal nachschieben, dass da auch eine Frage dazu gegeben hat von Miles nach dem Spitzenspiel gegen Napoli. Die beantwortest du jetzt eigentlich gerade schon mit?
Ja, dann schieße ich mal weiter und sage...
Genau, schieß einfach weiter.
Ich habe auch eine Anschlussfrage dann.
Gerne. Ja, wo war ich denn genau? Also Juventus gegen Napoli, typisches Spitzenspiel eigentlich. Chiellini ist verletzt aktuell bei Juventus, das heißt, Allegri musste umstellen. Die Dreierkette war nicht mehr zu sehen, sondern einfach wieder die Viererkette vom Saisonanfang. Und da hat man dann schon gemerkt, ja, dass ein bisschen die Kompaktheit fehlte. Napoli hat sehr, sehr gut die Zwischenräume bespielt und kam auch immer wieder so zwischen den Linien zu ganz guten, ja, oder durch diese, also die Zwischenräume zu ganz guten Chancen, hätte vielleicht sogar in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Buffon hat ein, zwei sehr, sehr gute Chancen parieren können. Und ja, am Ende wäre, glaube ich, die Partie 0-0 ausgegangen. Die hat sich dann eigentlich als unglaublich fahrige Partie entwickelt mit sehr, sehr vielen Ballverlusten, ja, individuellen Fehlern, überhasteten Abspielen. Also es war so ziemlich alles drin, auch teilweise verfrühten Abschlüssen. Da ist sicherlich Pogba an der Stelle zu nennen, der noch sehr, sehr jung ist und dem vielleicht in manchen Phasen auch noch ein Stück weit die Erfahrung fehlt, der dann, glaube ich, in der ersten Halbzeit war es, 4 oder 5 Abschlüsse hatte, so aus gut 30 Metern, was natürlich nicht unbedingt die allergrößte Torgefahr immer erzeugt. Also summa summarum wäre es sicherlich auf den Unentschieden hinausgelaufen. Am Ende war es dann halt so ein Glücksschuss, nenne ich es jetzt mal, von Zaza, der in der 87. Minute einfach ja auch aus einer guten Balleroberung heraus, aber eigentlich in der toten Szene, so aus circa 25, 30 Meter zum Abschluss kommt, aber sein Ball wird so unglücklich abgefälscht, dass Pepe Reina keine Chance mehr hat und Juventus das Spiel schlussendlich gewinnt. Also unterm Strich, wenn Allegri aufgrund der Verletzung, jetzt ist Bonucci auch noch angeschlagen, aus dem Spiel herausgegangen. Kann sein, dass der vielleicht sogar im Hinspiel fehlen wird gegen Bologna. Am Wochenende wird er jetzt sicherlich pausieren. Das habe ich schon aus den Presseberichten entnommen. Kann ich mir schon vorstellen, dass er, also Allegri vielleicht wieder auf dieses 4-4-2 setzen wird. Und dann hat Bayern, glaube ich, relativ gute Chancen, zumindest im Hinspiel das Ergebnis offen zu gestalten und ja, dann versuchen kann, im Rückspiel in der heimischen Allianz Arena dann das Spiel oder den Vergleich zu seinen Gunsten zu entscheiden, wie es jetzt Bayern auch in der letzten Champions-League-Saison getan hat, auswärts teilweise nicht so gut ausgesehen hat, aber immer noch das Ergebnis halbwegs offen gestalten konnte, um dann schlussendlich im Rückspiel weiterzukommen, zumindest wie gegen Donetsk und Porto.
Dankeschön an Christopher Ramm.
Ich habe noch eine Frage.
Die Nachschiebefrage schieben wir nach. Ja, Konstantin, bitte.
Darf ich?
Ja, gerne.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Nein. Du hast jetzt eigentlich den X-Faktor von Juventus sehr gut umschifft und hast ihn auch nicht genannt. Deshalb möchte ich das ist den X-Faktor von Juventus. Deshalb möchte ich nachfragen, wie denn die Bayern meinen, diejenigen welcher? Die spanische Antwort auf Thomas Müller. zu verteidigen. Sprich Alvaro Morata.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Das ist von Dybala gesprochen, kann ich mir gut vorstellen. Gegen Alaba, 1 gegen 1, in Verbindung mit Bernat zum Beispiel. Weil Dybala kommt ja meistens über die rechte Seite. Okay, sehe ich ein. Geht auch vielleicht nicht immer so clever ins Dribbling. Aber wie sieht es dann denn mit Alvaro Morata aus? Ich nenne ihn deshalb den spanischen Thomas Müller, weil der taucht auch immer dort auf, wo niemand ihn vermutet.
Und der also das Augsburg-Spiel war ja so ein bisschen die Entscheidung von Pep Guardiola, wie er jetzt das Juventus-Spiel angehen will. Zumindest würde ich die mal so ein bisschen in dieses Trompete reinblasen. In dem Sinne, Marstuber ist ausgefallen vor dem Augsburg-Spiel und es waren jetzt im Prinzip noch zwei Partien oder sind noch zwei Partien, jetzt ist noch eine Partie gegen Darmstadt, die mehr oder weniger den Weg vorgibt, jetzt auch nochmal gewisse Sachen einzustudieren. Also eine andere Lesart wäre ja gewesen, Tasci vielleicht von Beginn an zu bringen gegen Augsburg oder beziehungsweise ja dann zumindest einzuwechseln und dann gegen Darmstadt von Beginn an zu bringen, um dann einfach mal Tasci zu gewichten intern. Ist er gut genug? Traue ich ihm das zu, auch Champions League zu spielen, ohne jetzt natürlich die Trainingseindrücke zu kennen? Scheinbar hat sich Pep Guardiola dagegen entschieden, sondern baut eher auf die Variante Alaba und Kimmich und gibt den beiden Spielern Zeit, noch Abstimmungen zu finden. Und ich glaube, oder es hat ja auch so ein bisschen das Spiel gegen Augsburg gezeigt, dass es sicherlich notwendig war, da die Abstimmung zwischen beiden war nicht immer hundertprozentig perfekt, aber es hat natürlich unter dem Strich gereicht. Schlussendlich wird es wahrscheinlich darauf ankommen, wie Kimmich das Spiel bereitet. Ich meine, gegen Augsburg, gegen Bobadilla in der einen Szene sah er natürlich nicht gut aus und war im Übrigen auch das erste Gegentor, was er als Bayern-Spieler hinnehmen musste, nach über 600, knapp 700 Spielminuten. Und im Strich wird es natürlich auf ihn ankommen, wahrscheinlich ja mit einer sehr hohen Fokussierung ihm aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, eher der zweite X-Faktor wird noch sein, wie man versucht, die physische Präsenz von Juve im Mittelfeld zu umschiffen. Das wird, glaube ich, die größere Baustelle. Denn so wie ich jetzt Juve gegen Napoli gesehen habe, war es eigentlich ziemlich interessant, weil Allegri einerseits ein sehr aggressives Pressing hat spielen lassen und Napoli wurde teilweise sehr, sehr stark am Spielaufbau gehindert. Gleichzeitig gab es immer mal wieder Phasen, in denen sich Juventus sehr, sehr krass zurückfallen lassen hat. Und dann aus einem ja 4-5-1, teilweise sogar 5-4-1 heraus operiert hat. Und das war für Napoli immer unheimlich schwierig, sich darauf wieder neu einzustellen. Und es gab halt, wie gesagt, gewisse Phasen, in denen sie sich kaum aus diesem Pressing befreien konnten. Auf der anderen Seite konnten sie sich frei durchkombinieren bis fast zum ja, Angriffsdrittel. Und je nachdem, wie Allegri das Spiel angeht, wie viel Zutrauen er auch in seine eigene Mannschaft hat und ja, wie sehr das Mittelfeld das Spiel dominieren wird, ich glaube, das wird das Hinspiel dann schlussendlich entscheiden.
Vielen Dank, Mann. Also du hast ja mit Pogba, Marquisio und Khedira schon drei Monster im Mittelfeld. Das ist sicherlich ein anderer Faktor. Also du gehst aber auch nicht davon aus, dass Alonso zurückrückt in die Verteidigung und Tasche siehst du auch überhaupt nicht. Also du hast ja schon gesagt, aber Alonso ist auch kein Faktor in Verteidigung.
Alonso wäre, glaube ich, höchstens die Option in der Innenverteidigung, wenn Pep Guardiola jetzt ein sehr, sehr hohes Pressing von Allegri erwartet. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also das ist natürlich eine Variante, die sicherlich dann zum Tragen käme. Wenn, wie gesagt, das Pressing sehr, sehr hoch ist und du Alonso sowieso da ein bisschen weiter verstecken musst, wie zum Beispiel auch jetzt gegen Leverkusen, das ein, zwei Mal zu sehen war, als Alonso dann sehr, sehr tief gespielt hat, beziehungsweise als einfach generell schon abkippend in der Innenverteidigung gespielt hat, um einfach auch den Weg dann zu der Mittelfeldkette möglichst kurz zu halten. Und im Strich wird es natürlich dann ja auch die Achter ankommen, ja, und schlussendlich vielleicht auch, wie die Außenspiele auch eingebunden werden können auf Bayern-Seite. Das wären sicherlich auch noch Faktoren. Also es gibt, glaube ich, so viele Lesarten, dieses Spiel schon vorzuinterpretieren, die es auf jeden Fall, ja, glaube ich, also es wird auf jeden Fall eine interessante Partie, aber unterm Strich ist es jetzt so 8-10 Tage vor dem Spiel noch so unglaublich schwierig, weil viele Personalien einfach noch so ungeklärt sind. Ich glaube, dann so, wenn es dann so hinläuft, so kurz vor dem Anpfiff, wenn dann noch klar ist, wer gegen wen spielt und was sich beide Trainer ausgedacht haben, dann wäre es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Diskussion. So gibt es einfach sehr, sehr viele Lesarten und unterschiedliche Herangehensweisen. Einfach auch aus dem Grunde, weil beide Trainer so viele verletzte Spieler haben.
Danke an die Hörer Miles und Lukas für die Fragen zu den Bayern und zu Juventus Turin. Danke an Konstantin für die Nachfrage beantwortet von Christopher Ramm. Und eine haben wir noch, da machen wir Schluss. Und zwar kommt die nochmal von Miles und Lukas. Da geht es um Leicester City. Geht an Konstantin. Miles stellt die Frage, wie kann es sein, dass eine derart auf Konterfußball ausgerichtete Mannschaft wie Leicester Tabellenführer in England ist? Ist es möglich, dass eine englische Mannschaft bei deren schrecklichem Defensivverhalten eigentlich mehr als das Viertelfinale der Champions League erreicht? Und Lukas schiebt nach, Stichwort englischer Fußball. Was macht Leicester taktisch richtig? Konstantin.
Vielleicht erst die Frage zum Ausgang der Champions League beziehungsweise zum Potenzial der englischen Mannschaft im Moment. Also Stand jetzt ist sehr unwahrscheinlich, dass eine englische Mannschaft ins Halbfinale vorstößt. Vielleicht mit ein wenig Losglück, weil die Champions League in diesem Jahr jetzt nicht ganz so stark besetzt ist. Allgemein ein Trend bisher im internationalen Fußball. Also Inter, Barca, Bayern, Juve, PSG womöglich. Also es wird da etwas dünner schon. Also vielleicht gibt es da Losglück, dass Top-Mannschaften schon im Viertelfinale aufeinandertreffen. Deshalb kann man das nie zu 100% sagen. Nur grundsätzlich, die englischen Mannschaften im Moment, gerade die jetzt auch noch im internationalen Wettbewerb sind, haben eigentlich nicht dieses Potenzial, jetzt einen sehr tiefen Champions League Run da zu starten. Wie das sich in Zukunft entwickelt, will ich jetzt gar nicht so sagen. Tottenham ist eine Mannschaft mit Potenzial. Und wir wissen ja, dass Guardiola dann auch Man City übernimmt. Zu Leicester selber, die profitieren einfach erstmal davon, dass der Spielrhythmus der Premier League quasi darauf ausgerichtet ist, dass die komplette Liga sich in einem konstanten Kontermodus befindet. Also eigentlich ist die Premier League ein einziger Konterangriff. Das ist natürlich, das fällt quasi Leicester so etwas in den Schoß, denn diese Mannschaft von Ranieri hat es geschafft, das Ausspielen von Kontern quasi zu einer Art Kunstform zu machen. Also Mahrez, Vardy, Okazaki, vor allem die drei im Moment, die schaffen es einfach mit einer großen Präzision Kontersituationen auszuspielen. Oder eben dann jetzt am Wochenende gegen Arsenal dann eben zumindest eine Situation zu nutzen und einen Elfmeter rauszuholen. War da jetzt berechtigt oder nicht, ist mal zweitens, aber quasi Vardy nutzt dann einfach die Aktion von Nacho und rennt dann rein, aber muss natürlich auch die Situation vorher sehen, wie sie einfach dann mit in Unterzahl so schnell Vardy freispielen, dass der dann über die Außenbahn kommen kann. Sie sind schnelle Spieler, die in diesem hohen Tempo wenige technische Fehler eigentlich begehen. Also das ist eine Mannschaft, die da stärker brilliert als andere. Und wie schon angedeutet, die Premier League ist einfach eine Liga, die in vielen Partien nur daraus besteht, dass sich die Mannschaften gegenseitig auskontern sozusagen. Und das ist nur Umschaltsituation. Es gibt wenig Aufbau, wenig strukturiertes Herausspielen, sondern eben viel das, was man dann auch so als das Atemberaubende in der Premier League zum Teil gedeutet bekommt. Also dieses Hin und Her, diese Umschaltsituation, diese Ballgewinne, das zeichnen ja die Liga aus. Für denjenigen, der das Fußballspiel vielleicht etwas genau betrachtet, der sagt dann, das ist zumindest taktisch nicht auf dem neuesten Stand, was ich auch so sehe. Aber vielleicht ist es auch der Faktor, warum das Entertainment ja bei der Premier League immer noch als großer Pluspunkt angeführt wird. Zurück zu Leicester. Ein zweiter Vorteil in dieser Saison ist natürlich, dass es eigentlich kein richtiges Top-Team gibt in der Premier League. Also das hat sich vielleicht anfangs so angedeutet, dass womöglich Man City oder Arsenal in dieser Saison als Top-Team auftreten, aber auch die tun es nicht. Also Arsenal hat jetzt gegen Leicester noch gewonnen, aber ich glaube von den letzten 6 Partien 3 gewonnen zum Beispiel. Also die kassieren auch Niederlagen oder schaffen nur Remis gegen mittelmäßige Mannschaften. Also die treten nicht dominant auf. Tottenham ist vielleicht am ehesten noch die Mannschaft, die Dominanz ausstrahlen kann. Aber in Gänze ist es so, dass die Premier League quasi das, was in der Bundesliga so ein bisschen als Platz 3 geschieht, ist in der Premier League ab Platz 1 eigentlich schon der Fall. Und davon profitiert natürlich eine Mannschaft wie Leicester, die einfach in dieser Saison viele Spiele, knappe Spiele gewinnt, mit einer guten Defensive und eben mit präzisem Konterspiel. Davon profitiert so eine Mannschaft. Was ist taktisch so besonders? Eigentlich sehr wenig. Also Leicester ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt europaweit irgendwie auffallen würde als moderne oder progressive Mannschaft. Es geht mehr darum, dass sie einzelne gruppentaktische oder viele gruppentaktische Elemente sehr gut ausspielen und sehr gut einfach auf den Platz bringen. Das geht bei Besetzung von Flügelräumen los, das Zusammenarbeit von Außenverteidiger mit Flügelstürmer, Zusammenarbeit der Sechser, das Zurückziehen, das Herausschieben der Stürmer, das Zurückfallen des einen Stürmers, während der andere rausschiebt und so weiter und so weiter. Das sind alles Sachen, die bei Leicester einfach gut funktionieren und die bei vielen Premier Leagueisten eben im Gegenzug überhaupt nicht klappen. Oder vielleicht auch gar nicht erst probiert werden. Das ist auf alle Fälle ein Faktor. Und zu guter Letzt verfügt die Mannschaft über einige Spieler, die im Moment sehr herausstechen. Also Mahrez natürlich, aber auch Kanté. Kanté ist wahrscheinlich im Moment der begehrteste zentrale Mittelfeldspieler in England. Das hat man jetzt auch gegen Arsenal wieder gesehen. Der kann, also zumindest, ich weiß nicht, seine Kräfte haben dann immer nachgelassen, aber der hat vielleicht 50, 60 Minuten lang war eigentlich nur die Rede von Kanté. Also das, wie der Situation einfach im Voraus schon sieht. Also da gibt es ja schon mittlerweile so Running Gags zu Kanté, dass der eigentlich schon drei Situationen im Voraus sieht, was passiert, und der weiß eigentlich, wenn er dich sieht, schon, dass du in einer halben Minute auf den Mund fliegen wirst. Also das ist einfach ein so spielintelligenter Akteur im Mittelfeld, das darf man nicht unterschätzen. Mahrez ist ein starker Tripler, Vardy ist nicht so gut, wie er vielleicht gemacht wird, aber bringt natürlich viel Torgefahr mit. Okazaki, den kennen wir aus Mainz, auch in zum Teil unterschätzter Spieler, aber auch einer, der viele Situationen gut ausspielen kann. Und als Gesamtkonstrukt reicht das aktuell für die Premier League. Es ist nicht so, dass Leicester jetzt steckt die in die spanische Liga, steckt die in die Bundesliga und die wären nicht Tabellenführer. Muss man klar so sagen. Aber ihnen kommt die Premier League an sich entgegen und sie schaffen es bisher mit einem kleinen Kader und mit einem Spielsystem, mit einem Konterspielsystem, was aber auch die Konter krass ausnutzt, eben auf Platz 1 zu stehen. Ob das jetzt bis zum Ende der Saison ausreicht, da bin ich mir unsicher. Ich glaube, für die Premier League wäre es einfach gut, wenn die Tottenham Hotspurs die Liga gewinnen würden. Das ist eine Mannschaft, Pochettino ist ein Trainer mit einem klaren Konzept, klaren Ballbesitzkonzept, klaren Pressingkonzept, und ist eine Mannschaft, die hat natürlich eingekaufte Spieler, Eriksen zum Beispiel, aber die haben auch junge englische Spieler, wie Ellie, wie natürlich Harry Kane, und auch nur semi-bekannte Spieler, also Wimmer zum Beispiel hat gestern gegen Man City gespielt. Das wäre wahrscheinlich für die Premier League am besten, wenn diese Mannschaft gewinnt mit ein paar Millionen Einkäufer, vor allem mit dem Konzept und auch mit dem Konzept auf hohem Niveau. Das würde wahrscheinlich die Liga womöglich am weitesten bringen und es wäre vielleicht sogar ein bisschen Vorbote dann darauf, was Pep Guardiola weiterführen könnte mit Man City.
Danke an Miles und Lukas für die Frage zu Leicester City, oder die Fragen zu Leicester City beantwortet von Konstantin Eckner. Und danke an euch beide, dass ihr bei diesem Fragen-Podcast dabei wart. Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter ist er @ramc. Danke, Christopher.
Danke für die Fragen.
Weiterhin gibt es natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen auf der www.checkpot.fm in den Kommentarspalten. Und nochmal, wir zeichnen ja wöchentlich, wie ihr wahrscheinlich wisst, den Bundesliga-Podcast auf. Und wenn wir mal irgendwie eine Frage zusätzlich mit reinnehmen wollen oder beantworten wollen, dann lagern wir die sozusagen aus und beantworten sie in diesem Fragen-Podcast. www.checkpot.fm nochmal ist die Seite. www.facebook.de/derfortcheck, die Facebook-Seite. Auf iTunes gibt es die Möglichkeit, uns Rezensionen und Bewertungen zu geben. Danke an Konstantin, danke an Christopher. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke an euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig am Rollen.
Fortcheck, der Sportpodcast.